Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Benjamin Behar zum Thema: Was steckt hinter der Krankenhausreform? Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast, lieber Herr Behar.
Ja.
Ich freue mich wirklich, dass Sie heute da sind. Ich habe es gerade schon mal im Vorgespräch kurz gesagt. Sie vertreten eine Profession oder einen Bereich, der für viele von uns Medizinerinnen und Medizinern ja so ein bisschen schwierig ist, beziehungsweise wo wir, glaube ich, vielen Informationsbedarf haben. Und Sie vertreten auch einen Bereich, wo gerade so bei mir im Umfeld viel passiert ist. Also in meinem Arbeitsumfeld sind gerade 3 Kliniken geschlossen worden. Und das Ganze hat unter anderem auch mit der Strukturreform, mit der Klinikreform zu tun, in Nordrhein-Westfalen insbesondere. Dr. Behar, ich würde Sie bitten, sich einmal vorzustellen, weil Sie das, glaube ich, am besten können. Wer sind Sie und was machen Sie?
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung heute hier. Benjamin Behar. Ich bin vom Hintergrund kein Mediziner, das schon mal erstmal vorweg gesagt. Ich komme aus der BWL, habe aber, und ich glaube, das muss auch jeder oder hoffe ich immer, dass das jeder hat, muss man doch ein sehr starkes Interesse an den klinischen Prozessen und auch an der Klinik haben, auch als BWLer im Krankenhausbereich. Mein Interesse wurde geweckt am Ende. Ich war am Anfang, ehrlich gesagt, nicht geplant in den Gesundheitswesen, in den Healthcare-Bereich, wie man sagt, eingestiegen, sondern ein bisschen durch Zufall. Ich war bei einer großen Beratung, bei einer internationalen, und habe da eines der ersten großen Krankenhausprojekte in 2004, 2005 losgestartet, mitbetreuen dürfen, und zwar bei den Vivantes-Kliniken, also bei dem großen kommunalen Träger. Und bin dann danach mit ein paar Kollegen, habe ich die Beratung verlassen, und wir hatten die Chance, eine Krankenhausgruppe nahezu sagen, weil es waren schon 2, 3 Kliniken vorhanden, kleinere Kliniken, eine eigene Krankenhausgruppe aufzubauen. Das heißt, ich habe 15 Jahre lang mit viel Engagement mit meinen Kollegen zusammen, glaube ich, auch ganz erfolgreich eine Krankenhausgruppe nach etwas anderem Prinzip, so wie wir es wollten, aufgebaut. Und bin jetzt seit einem Jahr sozusagen Geschäftsführer, Vorstand von der Vivecti. Und die Vivecti ist am Ende eine Unternehmensgruppe, aus der 9 Unternehmen bestehen. Und all diese Unternehmen probieren Krankenhäusern dort zu helfen, wo es am meisten schmerzt. Das heißt, wir bieten Services an, von, sage ich mal, sehr stark technischen Services und Produkten, immer sehr technikorientiert im Einkauf und anderen Bereichen ein und in der Analytik und Transparenz, bis hin zu Beratungsservices, und sind so der umfassendste, ich sag mal, Partner, Performance-Partner für Krankenhäuser in Deutschland mit diesen 9 Unternehmen.
Super spannend. Danke, dass Sie sich vorgestellt haben. Ich würde Sie gerne heute in diesem Podcast anzapfen bezüglich des Themas Krankenhausmanagement.
Ja.
Ich hatte es gerade schon mal so angerissen. Ich glaube, es gibt da viele Sachen, die wir Medizinerinnen und Mediziner nicht wissen. Wir sind in unserem Alltag und versuchen, unsere Patienten zu versorgen. Wie jetzt so ein Krankenhaus funktioniert, wie das vielleicht finanziert wird, das wissen, glaube ich, viele gar nicht so im Detail. Deswegen würde ich Sie gerne fragen, also es ist ja gerade vieles im Umbruch, da können wir gleich auch nochmal weiter drüber sprechen. So vor der Krankenhausreform, die ja sozusagen schon im Gang ist, wie wurden Krankenhäuser überhaupt finanziert? Also wie haben die ihre Gelder zusammenbekommen?
Sehr gerne. Also erstmal muss man verstehen, dass jedes Krankenhaus sich eigentlich aus 2 Töpfen finanziert. Und zwar, das einmal ist sozusagen die Finanzierung der Betriebskosten eines Krankenhauses, die über die Krankenkassen finanziert werden sollen. Und einmal alles das, was Investitionen angeht, ob Reinvestitionen oder auch Neuinvestitionen für Innovationen und Co., das eigentlich Aufgabe, ich sage eigentlich, der Länder ist sozusagen, diese Investitionen möglich zu machen. Dieser zweite Posten, der ist eben schwierig, weil, wie oft zu lesen ist, ein relativ großer Investitionsstau in den Krankenhäusern. Auch das Thema Krankenhauszukunftsgesetz, was ja sehr gut ist, um das erste Mal dedizierte auch Mittel für Digitalisierung zur Verfügung zu stellen, ist sozusagen auch in diesem Zusammenhang zu sehen, dieser Investitionsfinanzierung, auch wenn das eine Bundesinitiative sozusagen war. Aber man muss verstehen, sozusagen die Investitionen eines Krankenhauses sollen eigentlich durch Fördermittel der Länder gedeckt werden. Und die werden, sage ich mal, in zwei Verfahren entweder, es gibt so das sogenannte Verfahren der pauschalen Fördermittel, das heißt, ein Krankenhaus kriegt Geld für Investitionen, je nachdem, ich sag mal, wie viele Patienten und nochmal so ein bisschen mit welchem Schweregrad, also wie aufwendig die Patienten sind. Danach wird dieser Topf aufgeteilt. Und dann gibt es nochmal eine Finanzierungsmöglichkeit, wo man wirklich Anträge stellt in einigen Bundesländern. Das heißt, da muss man sich bewerben als Krankenhaus mit Investitionsprojekten und dann wird ein Investitionsplan aufgestellt. Und dann werden die Projekte am Ende in eine Priorität und damit auch in eine zeitliche und eine Förderfähigkeit gebracht. Sind unterschiedliche Methoden mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen, aber Problem, was beide haben, dass der Topf zu gering ist. Deswegen haben wir einen Investitionsstau in den Krankenhäusern. Davon ist die Krankenhausreform, alles, was wir hören, relativ wenig sozusagen, nimmt sie darauf Bezug, sondern es geht vielmehr darum, um das Thema der Finanzierung der Betriebskosten. Also so wie Sie angesprochen haben, Personal, Energie, Sachmittel und Co. Da ist die GKV am Ende der große Finanzierungspartner und natürlich auch die PKV sozusagen im Bereich der Behandlung von Privatversicherten. Und wir kommen, wenn ich da ganz kurz ausholen darf, wir kommen eigentlich aus einem sogenannten Selbstkostendeckungsprinzip vor den DRGs. Das heißt, da hat ein Krankenhaus, ich nenne ihn dann nicht Manager, sondern Verwalter, hat am Ende seine Kosten möglichst sauber dargelegt und hat sie dann vergütet bekommen, sozusagen. Also einfach gesagt, okay, das, was du an Kosten hattest, vergüten wir dir am Ende. Dann kam man auf dieses, grob mal gesagt, auf das Thema DRGs, wo man ja nach Fallpauschalen, hat man sozusagen homogene Behandlungen, wo man gesagt hat, nee, man möchte irgendwie einen Anreiz setzen, und zwar sowohl für Wirtschaftlichkeit als auch für Qualität. Zu sagen, du kriegst nur noch eine als Krankenhaus, du kriegst nur eine Pauschale für eine Leistung, die du erbringst. Und weiß was ich, Blinddarmentfernung, eine Schilddrüsenoperation, ein neues Knie oder Co., gibt es eben eine Pauschale, und es ist, sage ich mal, dem Versicherungsträger nur noch in Maßen relevant für ihn, wie lange liegt der Patient, ob er wieder behandelt werden muss in einer bestimmten Zeit, ist dann auch sowas wie Garantie, sage ich mal, etwas leicht salopp übertragen. Und mit diesem Fallpauschalensystem sind wir sozusagen eigentlich seit 2004 gefahren und auch aus meiner Sicht recht gut, weil man sieht eigentlich, dass, Verweildauern kürzer geworden sind, der Einsatz der Mittel deutlich wirtschaftlicher geworden ist. Was man aber auch sieht, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, die Fälle sind gestiegen, die Anzahl der Behandlungen sozusagen sind eher in diesem Finanzierungssystem gestiegen. Und das hat man jetzt für mich so ein bisschen eine Tendenz. Jetzt geht man so langsam wieder von diesem fallpauschalen System weg, von diesem DRG-System, und probiert manche Aufwendungen einfach direkt die Kosten, also so ein bisschen wie Selbstkostendeckungsprinzip, wieder wie früher, zu vergüten. Und man hat eigentlich damit 2019 angefangen mit den sogenannten Pflegebudgets. Also der Gesetzgeber kam dann dazu und hat gesagt, Mensch, die Pflege ist oftmals sozusagen zu wenig Pflege am Bett. Wir vergüten, nehmen die Pflege aus diesen Fallpauschalen raus und vergüten die Pflege einfach direkt mit den Kosten, die angefallen sind. Und Der Grundgedanke ist ganz gut, aber es kommt natürlich direkt Kostenvergütung. Problem ist, dass die Anzahl der Pflegekräfte nicht gestiegen sind. Also das Vergütungssystem hat nicht dazu geführt, dass mehr Pflegende den Beruf länger ausüben oder neue in das System kommen groß. Aber das war der erste Schritt von der reinen Fallpauschalvergütung in Richtung einer Ausgliederung, auch nicht leider der ganzen Pflege, sondern nur die Pflege, die am Bett, also an der Station, ja, die Pflege im OP zum Beispiel war davon nicht betroffen oder ist davon auch aktuell nicht betroffen. Und in dieser Historie ist jetzt so ein Stück weit auch die jetzige Reform zu sehen, weil jetzt geht eigentlich der Gedanke des Bundesministeriums mit ihrer Reform ein Stück weiter von der Finanzierungsart, dass sie sagen, okay, wir glauben, das reicht nicht nur die Pflege, sondern wir müssen mehr Vorhaltekosten finanzieren. Weil es gibt Kosten im Krankenhaus, weil es ja ein relevanter, wie wir ja auch über Corona gesehen haben, systemrelevantes System ist, das Krankenhaus an sich, die Organisation, dass man sagt, wir möchten eigentlich keine Incentivierung daran geben, dass die Krankenhäuser mehr Patienten behandeln, weil sie über mehr Fallpauschalen mehr Umsätze machen. Und wir müssen sehen, dass sie einfach bestimmte Vorhalteleistungen erbringen, also Notfallambulanz, Intensivstationen und Co. Und die müssen wir finanzieren, unabhängig, ob sie da am Ende, ich übertreibe jetzt mal, 5 oder 500 Patienten drin behandeln. Und das geht, will ich deswegen nur sagen, nochmal ein Stückchen weiter in Richtung Selbstkostenprinzip. Das ist nicht komplett neu, das will ich auch noch sagen. Es hatte eigentlich bei der Pflege nicht Halt gemacht. Es gibt auch so jetzt schon Stufen der Versorgung von Notfallversorgung, 3 Stufen, da kriegt man auch jährlich Geld für die Behandlung von Notfallpatienten. Und jetzt möchte man, das ist der Plan, eigentlich 60% der Aufwendungen eines Krankenhauses wieder über Vorhaltekosten finanzieren. Und das hat, kann man sicher kontrovers diskutieren, das hat Vor- und Nachteile, sowohl, ich habe da einen klaren Blick drauf sozusagen für mich, ob ich glaube, dass das am Ende, weil jede Reform hat ja am Ende, muss ich mit aus meiner Sicht 2 Endpunkten messen lassen. Das eine ist, wird das System wirtschaftlicher? Also geben wir die Gelder, die wir über die Beitragszahlung der GKV wirtschaftlicher aus und können uns ja über wirtschaftlichere Ausgaben, entweder haben wir weniger Belastung oder über die Beitragssätze, also als Versicherte, oder können wir uns da mehr leisten in den Krankenhäusern in Richtung Medizin? Und dann kommen wir zum zweiten Punkt und die Qualität müsste steigen. Und Qualität heißt einmal Zugänglichkeit, dass jeder Versorgung findet möglichst schnell. Und das zweite ist, dass er möglichst gut versorgt wird, also in Richtung Prozess- und Ergebnisqualität. Und da ist jetzt sozusagen das Feld offen zu diskutieren, ob diese Reform mit den Vorhaltekosten am Ende diesen beiden Zielen sozusagen zuträglich ist. Und das ist ein der zentrale, eng am Finanzierungssystem, der wichtigste Parameter. Und der zweite, von dem Sie vielleicht schon gehört haben, ist das so ein bisschen stärker. Und das gerade, wo Sie haben ja gesagt, da sind die ersten geschlossen in NRW, die sind ja die Vorreiter, das Thema in der Planung stärker, das Thema Leistungsgruppen kommen soll. Das heißt, früher gab es einfach nur Fachbereiche und Krankenhäusern wurden Fachbereiche zugestanden, in denen sie behandeln durften. Und in diesen Fachbereichen durften sie aber alle Behandlungen, also zum Beispiel in der Kardiologie oder Orthopädie, alles machen, mehr oder weniger anbieten, was sinnvoll ist aus Sicht des Krankenhauses. Jetzt geht das in, nageln Sie mich nicht fest, ich glaube 36 Leistungsgruppen, also so in NRW, und das soll ein bisschen das Vorbild sein auch für die Krankenhausreform. Das heißt, die Länder und der Bund über die Länder möchte sozusagen genauer planen, welches Krankenhaus noch was machen darf. Und der Grundgedanke dahinter ist, eine Zentralisierung zu größeren Krankenhäusern, und über die Zentralisierung zu größeren Krankenhäusern ist die Hoffnung, dass die Qualität steigt, und über die Zentralisierung und Abbau von Doppelstrukturen oder Mehrfachstrukturen, dass die Anzahl der Pflegekräfte und Ärzte sozusagen schneller hinlänglich ist, als wenn sich die verteilen über eine höhere Anzahl von Krankenhäusern. Das ist der Grundgedanke.
Ich habe eine konkrete Rückfrage, und zwar haben Sie ja gesagt, dass die Investition letztlich in den Kranken oder für die Krankenhäuser Landessache ist. Wie ist das jetzt mit dieser Krankenhausreform, die ja vom Bundesministerium und vom Professor Lauterbach ausgeht. Also wie, inwiefern kann die das steuern, was eigentlich in den Ländern abgeht? Also
das ist völlig richtig.
In Nordrhein-Westfalen ist das ja schon unterwegs sozusagen, ne?
Ja, genau. Nordrhein-Westfalen ist unterwegs und Sie haben vielleicht schon mal mitbekommen, dass da auch nicht nur gute Stimmung zwischen Nordrhein-Westfalen und der Bundesregierung sozusagen da herrscht. Das ist eben genau der Grund. Der Bundesminister hätte sich eher gewünscht, dass man abgewartet, etwas Stück noch abwartet, NRW und ein konsentiertes über die Gesundheitsministerkonferenz, ein konsentiertes Vorgehen, weil das war ja lange Zeit auch nicht ganz konform. Also der Bundesminister hat darüber gesprochen, über Level und Leistungen, die sich am Ende, und hat auch schon Eckpunkte und Listen rausgegeben über seinen Expertenrat, die nicht kongruent waren mit dem, was sozusagen in NRW geplant war. Und da gab es schon ordentlich Reibung. Und es ist tatsächlich, rein inhaltlich ist es Aufgabe, die Krankenhausplanung ist Aufgabe der Bundesländer. Das heißt, de facto hat erstmal das Bundesministerium da ohne die Gunst der Ministerkonferenz, der Gesundheitsministerkonferenz, wo sich ja die Minister, die Gesundheitsminister der Länder wiederfinden, relativ wenig Zugriff auf das Thema Krankenhausplanung in den Bundesländern. Und das ist ein Reibungspunkt und ist immer noch ein Reibungspunkt. Man kriegt ja immer mit und dann gibt es immer wieder Gesundheitsministerkonferenzen und die sind sich natürlich auch nicht alle einig. Die sind ja auch alle nicht politisch gleicher Couleur regiert und haben auch unterschiedliche, muss man ganz offen sagen, unabhängig von der Politik, haben sie auch unterschiedliche Herausforderungen, weil ein Bundesland wie NRW, was in Düsseldorf, Köln und Umgebung eine extrem hohe Krankenhausdichte hat, ist, sage ich mal, mit anderen Themen und auch mit einer anderen Anzahl von Krankenhäusern, wo sie die Investition oder auch die Leistung steuern muss, als wenn sie jetzt mal das Saarland oder Schleswig-Holstein nehmen. Also ich will nur sagen, die Herausforderungen der Bundesländer sind sehr unterschiedlich und wie das immer ist, unterschiedliche Herausforderungen führen dann auch dazu, zu unterschiedlichen Interessen, wie eine solche Reform aussehen kann.
Darf ich Sie nochmal zum Beispiel Nordrhein-Westfalen fragen? Also diese Leistungsgruppen, von denen Sie gesprochen haben, das soll ja zur Folge haben, dass eine bessere Qualität herrscht. Wer entscheidet, wer welche Eingriffe durchführen darf, also welche Prozeduren durchführen darf? Also ich habe das so verstanden, dass die Kliniken das im ersten Schritt sozusagen untereinander ausmachen. Ist das richtig?
Ja, nicht ganz. Also es gab zum Auftakt sozusagen erstmal der erste Schritt, es gab für die verschiedenen Leistungsgruppen Strukturqualitätsparameter, die sie einfach erbringen müssen. Also wenn sie zum Beispiel Oberschenkelfrakturen prothetisch versorgen wollen, dann brauchen sie jetzt 2 Geriater.
Ja.
Das war vorher jetzt, wenn sie in der Orthopädie gesagt haben, ich mache Oberschenkelfrakturen, versorge ich, dann konnten sie das machen, ob mit 0 Geriatern oder nicht. Kann man darüber streiten? Ist es, glaube ich, inhaltlich sinnvoll, sozusagen Geriater zu haben in dem Bereich Oberschenkelhalsfrakturen, weil das wissen Sie besser als Mediziner als ich, dass für gewöhnlich sehr alte Patienten sind und da oftmals das auch ein Auslöser für viele Folgeprobleme ist. Also auch die Sterblichkeit ist nicht gering. Insofern will ich gar nicht sagen, jetzt da diskutieren, ob sinnvoll oder nicht, aber es gab erstmal definierte Qualitätskriterien, Strukturqualitätskriterien. Also Ausstattung Personal, Ausstattung Infrastruktur. Mit Ausstattung Personal auch Schichten, die man zu besetzen hat, mit welchen, wenn man Katheter hat, mit wie viel Fachärzten und Co. Das war jetzt erstmal neu, weil darüber über die Krankenhausplanung stärker noch als vorher für diese einzelnen, um die einzelnen Leistungsgruppen und damit sozusagen selektiver, nicht einfach für eine Orthopädie, sondern ob ich eine Wirbelsäule behandeln darf oder nicht nur innere, sondern ob ich auch in einen Linksherzkatheter bedienen kann und wie ich den bedienen kann, wurden dort Qualitätskriterien festgelegt. Die konnte man, zum Teil musste man die selbst erbringen und zum anderen Teil konnte man sich die sichern sozusagen über entsprechende Kooperationen mit anderen Krankenhäusern, was auch den Austausch und die Kooperationswilligkeit mal zwischen den Krankenhäusern sozusagen steigern sollte, was schon Sinn macht, dass Krankenhäuser nicht überall für sich überlegen, wie kriegen sie jetzt alles selbst hin, sondern oftmals ist es sehr gut, auch in Richtung Mehrfachstrukturen, wenn man gerade in Ballungsgebieten Krankenhaus in der Nähe hat, die eine bestimmte Versorgung oder auch Notfallversorgung für bestimmte Patienten sicherstellen kann, dann muss ich das nicht, also Beispiel, so viele interventionelle Neuroradiologen gibt es nicht, um damit jeder sozusagen in Richtung Stroke und Co. eine manuelle, mechanische Retraktion gewährleisten kann. Deswegen ist es gut, wenn es ein paar gibt und die haben entsprechende Kooperationsverträge mit umliegenden Stroke-Einheiten, Stroke-Units oder Co. Das war mal der Ausgangspunkt. Dann war es tatsächlich so, dann wurde eine Vorgabe auch nicht nur inhaltlich, sondern dann wurde auf einmal etwas abstrus sozusagen Datenreihen einfach genommen von in NRW, wo auch Fallzahlen unter Corona drin waren. Also es war auch das Jahr 2020 mit anzugeben. Und dann wurde sozusagen über einen Planungstopf von oben gesagt, also auf unsere Bevölkerung in dem und dem, also das Bundesland wurde noch in verschiedene Versorgungsgebiete unterstellt, da wurde zum Beispiel gesagt, also in diesem Versorgungsgebiet brauchen wir nur 5.000 Prothesen. Und dann hieß es eigentlich so, ja, jetzt sollen sich die Krankenhäuser mal mit den Krankenkassen in Verhandlungen abstimmen, wer diese 5.000 Prothesen mit noch so einem Korridor, wo man noch ein Stück überschreiten kann, aber wer die erbringt. Für gewöhnlich war meistens die Situation, auch häufig die Situation, nicht in allen Fällen, in manchen war man auch mit zu wenig Leistung da, aber natürlich gerade in den hochelektiven Leistungen hat man sich in der Situation gefunden, dass die Summe der Krankenhäuser, die ihre Fallzahlen abgegeben haben, die Fälle über dem war, was das Land gesagt hat, was sie noch gerne sozusagen finanzieren wollen, auch mit dem Korridor. Wie Sie sich vorstellen können, wenn Sie dann irgendwie in einem Versorgungsgebiet 30, 40 Krankenhausgeschäftsführer mit einer AOK oder so in einen Raum drängen und sagen, findet mal einen Weg für die Krankenhausplanung, wie ihr die jetzt aufteilt. Also diese Diskussion, ich war zu dem Zeitpunkt auch mit 3 Häusern noch in NRW in dem Planungsverfahren, diese Diskussionen waren relativ kurz, weil einfach haben alle, ich habe Diskussionen mitbekommen oder sogenannte Verhandlungen, wie es der Prozess vorgesagt hat, da haben einfach alle, weil es tatsächlich in diesem Zirkel weder zeitlich noch inhaltlich adäquat war, das in so einem Zirkel zu diskutieren, haben die Krankenhausgeschäftsführer einfach gesagt, wir erklären zu den Vorschlägen der Krankenkassen, die haben dann Vorschläge gemacht, einfach komplett Dissens. Und jetzt ist man eigentlich im nächsten Verfahren. Jetzt gibt es eine Anhörung der Bezirksregierung, also der Planungsbereiche. Da kann man jetzt nochmal es gibt einen Vorschlag der Krankenkassen und es gibt eben Dissens oder eine Akzeptanz von dem jeweiligen Krankenhaus. Und jetzt muss am Ende das Ministerium in NRW entscheiden. Und da gibt es Anhörungen und Diskussionen. Und ich glaube, irgendwann jetzt, wenn ich richtig bin, wenn der Zeitplan sich nicht verschiebt, im Herbst will man dann sozusagen eine erste Meinung nach Anhörung sozusagen des Landes kennen. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, alle Krankenhausträger probieren sich natürlich auch mit Anwälten zu bewaffnen, dass wenn da irgendwas rauskommt, was sie nicht mehr machen dürfen, da auch ihre Interessen gegen. Also ich glaube, das wird noch ein sehr langer Prozess, wenngleich der Gesetz, ehrlich gesagt, das Gesetz vom Verfahren her, wenn erstmal ein Bescheid da ist, können Sie zwar Einspruch erheben, aber wenn Leistungsbescheid da ist, dann gilt der erstmal. Und das ist ein bisschen die Frage, wenn der Prozess danach juristisch länger geht, wie lange halten Sie aus, Leistungen noch zu erbringen, die Ihnen nicht mehr zugestanden sind als Krankenhaus, für die Sie aber dann, und das werden die GKV und sofort machen, auch zu Recht, dann sagen, ich vergüte diese Leistung nicht mehr, weil Sie sind nicht mehr planerisch in deinem Versorgungsauftrag. Also es wird eine spannende Zeit, aber das ist so, sage ich mal, grob mal zusammengefasst der Prozess. Und ich denke, Ende des Jahres wissen wir für NRW mehr. Und ob das dann am Ende nochmal über die Gesundheitsministerkonferenz, so sind wir ja begonnen, Ihre Frage, man nochmal ein anderes System findet, was am Ende auch nochmal eine Änderung für NRW im Nachgang bringt, halte ich für nicht unwahrscheinlich, wenngleich man sich im Moment probiert, sehr stark an NRW von den Leistungsgruppen zu orientieren.
Das hört sich komplex an.
Das ist jetzt leider. Ja.
Da wird noch einiges passieren. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie das wohl war in diesem Verhandlungsszenario mit den Krankenkassen und den ganzen Geschäftsführern. Herr Behar, Sie haben ja erzählt. Sie waren ja 15 Jahre konkret jetzt auch bei der Artemed-Gruppe im Krankenhausmanagement tätig und Sie haben ja auch mit Ihren Kollegen ein Buch geschrieben, das sich mit modernem Krankenhausmanagement auseinandersetzt. Ich würde Sie gerne nochmal so ein bisschen anzapfen, was so Ihre Sicht auf die aktuelle Situation betrifft. Und ich finde, es macht ja auch immer Sinn, so ein bisschen zu gucken im internationalen Vergleich, wie wir in Deutschland da so stehen. Vielleicht können Sie da nochmal eine Einschätzung abgeben zu unserer Situation im Vergleich zu anderen Ländern?
Ja, sehr gerne. Das ist ein guter Punkt, weil tatsächlich wird ja oftmals aus meiner Sicht hart zu Unrecht sozusagen suggeriert, als ob die deutschen Krankenhäuser irgendwie unwirtschaftlich teuer oder wie auch immer wären. Ganz im Gegenteil. Also wenn wir das, wir haben auch in diesem Buch das erste Kapitel sozusagen einen internationalen Vergleich zu den OECD-Ländern, also rein auf Daten, statistischen Daten erhoben. Und da sieht man eigentlich Folgendes, dass wir hochproduktiv sind, also gemessen mal an wie viele Patienten behandelt ein deutscher Arzt, eine deutsche Pflegekraft im Vergleich zu ausländischen Kolleginnen in ihren Krankenhäusern, dann behandeln wir sehr, sehr viele. Also wir haben eine hohe Produktivität pro Mitarbeiter. Und was man dort auch sieht, dass die Kosten je Behandlungsfall, dem spezifischen, sehr, sehr gering sind. Also sowohl im OECD und wenn Sie in Richtung Amerika gucken, dann sind wir ein Zehntel oder so in der Größenordnung. Das heißt, das System, und das ist auch, warum jetzt so viele Krankenhäuser darunter leiden, das System ist ziemlich optimiert und sogar sehr, sehr optimiert aus meiner Sicht über die letzten 20 Jahre. Und wir produzieren günstig, weil wir produktiv sind und effizient. Und wir, auch das muss man ja sagen, das ist jetzt nicht in unserem Buch oder auch nicht sozusagen keine Statistik. Wir erbringen ja auch eine sehr, sehr gute Qualität, wenn Sie sich alleine die Zugänglichkeit angucken. Also ich glaube, wenn ich das als Qualitätsmesspunkt nehme, es gibt, glaube ich, kaum ein Land, wo jeder sozusagen vorbehaltslos so schnell sozusagen professionelle Hilfe in einem Krankenhaus bekommt. Aus meiner Sicht, wenn Sie sich angucken, dass deutsche Medizin auch auf vielen Kongressen immer noch als mit sozusagen Innovationskraft und Tonangeber gegeben wird, erbringen wir auch eine gute Qualität. Meine persönliche Hypothese ist, sie ist sehr inhomogen zwischen den Krankenhäusern. Aber das Hauptthema, warum auch Herr Lauterbach dann am Ende sagt, ja, aber wir geben viel zu viel, wenn er davon redet, wir geben viel zu viel aus für die Krankenhäuser, dann redet er eher davon zu sagen, unser Anteil an unserem Bruttoinlands- oder Bruttosozialprodukt ist sehr hoch. Das ist so. Aber das ist eben nicht, das zeigt der internationale Vergleich, weil die Krankenhausmanager oder noch viel mehr, die sind ja nur das, die ein bisschen helfen, weil die Kliniker sozusagen nicht einen guten Job machen, sondern die machen einen sehr produktiven, sehr guten Job. Das ist viel mehr, und das zeigt auch der internationale Vergleich, weil die Inanspruchnahme der deutschen Krankenhäuser sehr groß ist. Das heißt, je Einwohner haben wir in Deutschland sozusagen mehr krankenhausstationäre Fälle als woanders. Und da ist eben der Hauptpunkt, und der kommt mir in der ganzen Diskussion aktuell zu kurz. Viele können ihn auch nicht mehr hören, das Thema Ambulantisierung, weil wir reden darüber auch darüber schon seit 20 Jahren und kommen nicht wirklich groß voran, verändern ambulante OP-Kataloge und Co. und schärfen mit dem medizinischen Dienst nach, der die kontrolliert und alles gut, kommen aber inkremental weiter. Wir müssen uns aus meiner Sicht überlegen, wie ein Anreizsystem aussieht, dass viele Fälle, die ambulant, und die Krankenkassen reden ja von 20-30% der Fälle, die auch ambulant erbracht werden könnten, auch ambulant erbracht werden. Und da war meine große Hoffnung und ist noch sozusagen diese sogenannten Hybrid-DRGs, also wo Sie ein Entgelt bekommen, wenn der Patient ambulant voll bleibt, also als Day-Surgery, als auch wenn er ein oder zwei Nächte bei Ihnen bleiben muss, also für niederkomplexe Operationen. Und dieses Entgelt muss aber eben so sein, dass es auch den Krankenhäusern einen Anreiz gibt, ambulant zu gehen. Und bisher hatten wir immer nur das Thema, Sie haben entweder eine stationäre Pauschale bekommen oder Sie konnten AOPs oder gegenüber der KV Ihre ambulante OP. Und da waren Sie manchmal bei Preisen von ein Viertel bis ein Sechstel sozusagen stationär. Und da haben die oder da probieren natürlich die Krankenhäuser rein, weil sie gar nicht zu diesen Kosten sozusagen, wenn ich das so mal sagen darf, auch wenn es ein unschöner Begriff ist, weil sie nicht zu den Kosten produzieren können, probieren sie die relativ lange, die Patienten stationär zu halten. Und das ist wirtschaftlich schlecht und von der Qualität auch, weil ich glaube, jeder von uns weiß, jeder Tag weniger für einen Patienten im Krankenhaus ist eher ein Qualitätsvorteil, ja, weil man ist immer lieber zu Hause, wenn man kann und in der Umgebung vertrauten seiner Angehörigen oder Liebenden. Insofern ist es ein qualitativer Vorteil, wenn ich weniger Übernachtungen in meinem Krankenhaus habe und trotzdem eine sichere sozusagen Qualität habe und auch wirtschaftlich. Und ich glaube, das ist der Punkt, worüber man ganz stark nachdenken muss, ob jetzt die, ich sag mal, per Regulatorik die Verschiebung und nicht mehr Zugestehen von Leistungsgruppen und damit die Verschiebung von Patienten von einem, weil wenn an einem Krankenhaus eine bestimmte Leistung erbracht und es nicht mehr, dann bedeutet es ja nichts anderes als Patienten, die davor frei gewählt haben, jetzt diese Wahl nicht mehr treffen können. Ob das wirklich die Qualität erhöht, bezweifle ich aus zwei Gründen. Weil wenn wir eine Verschiebung in sehr große Einheiten haben, also Richtung Maximalversorger, dann wissen wir rein Statistik, ist keine sozusagen von mir irgendwie Mutmaßung, sondern wir wissen, dass die großen Einheiten, und das wissen wir auch aus der Managementlehre, eher ein Problem haben, zum gleichen Preis zu produzieren wie kleinere Einheiten. Also es besteht zumindest die Gefahr bei Verschiebungen zu großen zentralen Einheiten, dass die Dienstleistung eher teurer wird, als dass sie günstiger wird. Und das Zweite ist, man muss eben sehr aufpassen, ob man damit auch klinisch die Qualität erhöht. Weil wenn Sie sich vorstellen, für viele der elektiven Leistungen brauchen Sie keine Universitätsmedizin, die in vielen Bereichen super wichtig ist, aber mit hoher Interdisziplinarität und Co. in den vielen elektiven Bereichen, sondern da spielt tatsächlich oftmals einfach nur Handwerk und Häufigkeit und Erfahrung eine Rolle. Und die ist zumindest heute in unserem System nicht etwa immer so verteilt, dass man sagt, Unikliniken haben viel Erfahrung und kleine oder mittlere Krankenhäuser haben wenig Erfahrung, sondern das geht dann zwischen den Leistungsgruppen oftmals sehr divergent. Und deswegen sage ich, hoffentlich behutsam, da guckt jemand gut hin, weil da kann durchaus auch ein Stück Qualität sozusagen drunter leiden, weil Teams auch zerrissen werden, die aktuell gut arbeiten. Und auf der anderen Seite, um da nochmal den Bogen zu schließen, sage ich ganz offen, ich glaube fest daran, wir sind im Moment in einer Phase, wie ich ihn skizziert habe, wir entwickeln uns wieder zum Sachkostendeckungsprinzip. Jetzt reden wir über 60%. Und vielleicht geht es noch ein Stück weiter. Also wir sind in einer Phase der Regulierung. Wir kommen aber aus dem Extrempunkt, aus dem Kontinuum, aus dem Sachkostendeckungsprinzip. Und da wussten wir, es gab keinen Anreiz, wirtschaftlich zu arbeiten und es gab keinen Anreiz, Qualität zu produzieren oder nur wenig. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass wenn wir das zu weit drehen und vielleicht auch mit der Reform, dass wir auch dort wieder hinkommen werden und dann wahrscheinlich wieder 20 Jahre später merken, dass wir wieder in die andere Richtung regulieren müssen, nämlich in sozusagen mehr Freiheit für die Kliniker, wie sie behandeln und für die Unternehmer dahinter, wen sie behandeln und es wirklich auf Qualität ankommt und am Ende stimmt der Patient mit den Füßen ab, wohin er geht und es wird nicht geplant, wo der Patient hingeht. Und davor sage ich ganz offen, habe ich ein bisschen Respekt, weil Sie können sich auch vorstellen, aktuell es wird ja so getan, als ob jede Klinik alles anbieten konnte, so ist es ja nicht. Also wenn Sie eine Gefäßchirurgie anbieten, dann sind sie erstmal mit mindestens einem Chefarzt, drei Oberärzte dabei, damit sie überhaupt 24 Stunden einen fachärztlichen Rufdienst, und dann sind sie mit mindestens 7, 8 Assistenzärzten dabei. Das heißt, sie haben mindestens in der Größenordnung 12 Leute auf der Gehaltsliste. Das werden sie auch im aktuellen System nicht machen, wenn sie nicht eine Qualität anbieten, die am Ende so nachgefragt wird, dass sie mindestens bestimmte Anzahl von Patienten haben, dass sich das finanziert. Damit will ich sagen, dieses System reguliert sich eben auch, das wollte ich damit nochmal am Beispiel, was Qualität angeht. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn wir wieder in einfach Vorhaltefinanzierung kommen, dass wir sagen, okay, die Ärzte und Pflegekräfte für die Leistung sind bezahlt und ob wir jetzt auch in der Mentalität, ob wir jetzt einen mehr oder weniger behandeln, Patienten, ist ja egal. Klar, es soll keinen Anreiz geben, zu viel zu behandeln, aber ich bin da ehrlich gesagt immer ein bisschen beim Ärzteethos. Ich habe in meiner Laufbahn noch nie erlebt, dass ich mit irgendeinem Arzt darüber, geschweige denn ansatzweise, reden konnte oder wollte, dass er Patienten behandelt, die nicht behandlungsbedürftig sind. Das heißt, dieses Szenario, was da aufgebaut wird, immer von der angebotsinduzierten Nachfrage sozusagen, ist, glaube ich, kein Thema, was ich glaube, über das Vergütungssystem am Ende gelöst wird, sondern es ist etwas, was über Haltung gelöst wird. Und da gab es sicher auch hier oder da, wie in jeder Gilde, gibt es da auch, und ich will gar nicht Ärzte oder Kaufleute, da gibt es sicher auch welche, die das mit den Werten höher und welche weniger halten. Aber ich glaube, im Grunde genommen, sowohl auf dem Management als auch bei den Klinikern, die meisten haben sich ihren Beruf sozusagen bewusst gewählt und gehen auch ins Krankenhaus, weil oftmals können Kliniker mehr Geld verdienen, wenn sie aus dem Krankenhaus rausgehen. Und das gilt auch für viele im Management und in der Verwaltung. Das heißt, die meisten machen das auch ein Stück weit, wenn ich das so sagen darf, glaube ich, stark aus Überzeugung. Sie lesen immer wieder in den Lebensläufen, ob bei Klinikern, Pflegekräften oder auch bei Kaufleuten. Es gab schon irgendjemanden in der Familie, der mal Arzt war oder irgendwie in dem Bereich gearbeitet hat. Also es gibt aus meiner Sicht eine hohe Wertebeziehung vieler Mitarbeiter. Und deswegen glaube ich mehr an das Thema Selbstbestimmung, auch da im Management und in der Behandlung, als dass wir sagen, wir regulieren. Da sehe ich, wie ich eben gesagt habe, ich will das nicht schwarz malen. Ich sehe da zumindest Risiken, auch wenn ich verstehen kann, aus welcher Ecke das Bundesministerium kommt.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group. Die Hire a Doctor Group bietet Alternativen zu einer Festanstellung im Krankenhaus. Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachpersonal erhalten bei ihr eine sichere Anstellung und bekommen zusätzlich mehr Abwechslung im beruflichen Alltag, mehr Mitbestimmung und mehr Gehalt. Wer weiterhin fest in einer Klinik arbeiten möchte, den unterstützt die Hire a Doctor Group bei der Suche nach einer passenden Führungs- oder Fachposition. Sie sind interessiert? Dann schauen Sie im Anschluss doch kurz in die Shownotes. Und nun geht es weiter im Podcast.
Ja, mit seiner Idee.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist das Thema Ambulantisierung, das ist so eins Ihrer Stichwörter auch. Ja? Also dass Sie denken, dass das dringend erforderlich ist, dass sich da mehr tut in Deutschland.
Na, wenn Sie sich vorstellen können, dass wir wirklich 20-30% ambulant erbringen könnten, bräuchten wir sozusagen im Status quo 20-30% weniger, also Ärzte, wenn ich mal annehme, vielleicht nicht ganz so viel, weil es wären Niederkomplexe und deswegen OPs seien, die kürzer sind und kürzere Ligador. Aber sagen Sie, die 20-30%, die aus dem stationären System rausgehen, sind vielleicht, weil es eher Niederkomplexe und kürzere Behandlungen sind, sind nur 10 oder 15% wert. Also wir hätten schon das Thema sowohl Personalmangel, um 10% sozusagen weniger zu behandelnde Patienten. Wir hätten das System weniger belastet mit Kosten von 10% oder 15% der Behandlung. Also zumindest das stationäre System, und hätten sie überführt, aber das müssen wir dann auch wirklich tun, in ein Vergütungssystem der Betriebskosten für ambulante OP-Einheiten oder die dann trotzdem sozusagen hinreichend sind, weil nochmal, sonst gibt es keine Motivation. Und das Zweite ist nochmal Investitionsfinanzierung, ähnlich aus meiner Sicht, wie man es am Ende jetzt wir haben uns ja lange drüber aufgeregt, dass wir so digital im Vergleich zu Norwegen und allen Skandinaviern so weit im Krankenhaus hinterher sind. Es gab aber auch nie Mittel dafür dediziert. Jetzt gibt es dieses Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Jetzt fangen alle auch sich an, konzentriert Gedanken zu machen. Und ich glaube, es wird einen Effekt haben, einen relevanten. Und ich will nur sagen, es muss auch eine dedizierte Anstrengung dann geben an Mitteln, um diese ambulanten Strukturen aufzubauen. Weil Krankenhäuser haben sie nicht, um jetzt auf einmal 20-30% ihrer Fälle in einem ambulanten Setting zu machen. Und wenn wir dann noch sagen, wo ich ja durchaus dafür bin, damit diese Preise, die sich finden, konkurriert der stationär ambulante Bereich sozusagen, also stationärer Primärerbringer, der ambulant operiert, auch mit den Praxen, dann müssen wir aber auch auf den niedergelassenen Bereich auch die Strukturen schaffen, dass dort auch größere OP-Einheiten und Co. und da auch investiert wird. Und da kommen wir vielleicht noch zum ganz interessanten Thema. Deswegen glaube ich auch, dass eine Konsolidierung in dem niedergelassenen Bereich nicht nur von Nachteil ist. Da wird ja auch immer gesagt, oh, mit diesen IMVZs, da kommen Investoren und konsolidieren den Markt. Ich glaube, eine gewisse Konsolidierung ist notwendig, auch um solche Strukturwandel hinzubekommen, weil sie diskutieren am Ende nicht mit der einzelnen niedergelassenen Praxis über sozusagen Investitionen, die getätigt werden, um auf einmal stärker ambulant zu operieren und ambulante Strukturen anders sozusagen anzubieten, jenseits der Praxis. Also ich glaube, Betriebskosten und vielleicht ähnlich wie bei den DRGs, man muss jetzt erstmal mit dem Preis reingehen, der vielleicht schon ein ganzes Stückchen höher ist als die aktuellen Preise für ambulanten OPs und muss dann mal über Zeit gucken. Die DRGs wurden ja auch konvergiert, also die sind ja auch gesunken sozusagen nach dem Selbstkostendeckungsprinzip. Am Anfang hat man einfach das Budget und die Fälle genommen und hat gesagt, okay, dann ist ein Fall so und so viel wert und dann ist der Fallwert immer geringer geworden. Ähnliches könnte man sich ja jetzt für ambulante oder Hybrid-DRGs auch vorstellen, dass man sagt, man nimmt irgendwie eine Mischung aus DRG-Wert und ambulanten Abrechnungswert, der vielleicht ein Stückchen dichter an dem stationären dran ist. Und dann guckt man mal über auch den Wettbewerb. Ich bin immer noch einer, der glaubt positiv an Wettbewerb. Dann guckt man mal über einen Wettbewerb sozusagen, wo am Ende sozusagen über die nächsten 5 Jahre ein guter Preis für Leistungen im ambulanten besteht. Und nochmal, und man muss dediziert Investitionsmittel zur Verfügung stellen, um diese ambulanten Strukturen auf Klinik und auf niedergelassenen Seite überhaupt herstellen zu können.
Bei diesen ganzen Berechnungen und Modellen, die es gibt, habe ich häufig das Gefühl, dass so einfach der Patient, den wir behandeln wollen, den wir gesund bekommen wollen, dass der so unter den Tisch fällt. Sie haben gerade schon gesagt, durch die Ambulantisierung könnte man es schaffen, ja auch Fachkräfte einzusparen. Wie kann man es aus Ihrer Sicht schaffen, eine gute Patientenversorgung hinzubekommen, obwohl wir ja im Zeitalter des Fachkräftemangels leben und der wird ja auch wahrscheinlich noch schlimmer werden? Was haben Sie so für Ideen dazu?
Also ich denke, völlig klar, neben der sozusagen, das ist ja am Ende ein besserer Prozess, ein klinischer Prozess, was wir eben besprochen haben, dass wir sagen, wir können die eben ambulant behandeln und deswegen fallen sozusagen Bindung von Fachkräften danach in der Klinik weg. Also einfach die Arbeitslast zu vermindern. Sicher wird das Thema Digitalisierung hat einen großen Einfluss und wird einen großen Einfluss haben. Ich glaube, wir können vieles, was wir in der Klinik tun, insbesondere an administrativen oder behandlungsvorbereitenden Tätigkeiten, im besten Fall entspannter und schöner eigentlich aus dem Wohnzimmer machen. Also von dem Thema, ich sag mal, wenn Sie in so eine Klinik gehen, vorm ambulanten oder stationären, was Sie da alles ausfüllen müssen über Versicherungsstatus, über Anamnese und Co., alles für den Prozess sozusagen und bindet dann auch nicht in der Klinik, würde ich sehr stark probieren, sozusagen in das Wohnzimmer zu verlagern. Das wird immer leichter mit dem Generationswechsel, wobei auch da, das halte ich für sehr vorgeschoben. Also ich meine, ich sehe auch kaum mehr ältere Leute und habe auch einige in meinen Familien und Umkreis, die nicht mit dem iPad oder mit dem Tablet oder mit dem Mobilephone umgehen können. Und ich glaube, da kann man vieles machen. Das heißt, Verlagerung administrativer Prozesse und nicht nur administrative Anamnese bis hin zu, man kann auch sich überlegen, Aufklärungsprozesse sozusagen digital zu machen, wo man sagt, okay, man hat nochmal dann Kontaktpunkt in der Klinik, aber man hat einen großen Teil der Education schon zu Hause gemacht. Und dann gibt es natürlich bestimmte Themen, die sind im Moment noch überschaubar. Da wird es aber noch einiges geben, wo man sagt, in der klinischen Diagnostik oder Therapie sind weniger Mitarbeiter notwendig, weil einfach Digitalisierung KI hilft. Also Beispiel, gibt es ja viele Berichte drüber, wenn man sagt, welcher Arzt fällt als erster weg durch KI? Es wird bei Ihnen wahrscheinlich auch relativ klar das Bild sein. Oder welcher ist das Ihrer Meinung nach?
Der Radiologe.
Genau. Also er wird immer als erster, Fairness halber muss man sagen, er ist auch meistens der IT-Affinste sozusagen innerhalb der Klinik. Aber natürlich, wenn Sie sagen, das Thema Befundung und sozusagen Bilder schematisch sozusagen lesen und Unregelmäßigkeiten erkennen, Da ist KI relativ weit vorne und da arbeiten auch alle guten Radiologien bereits schon mit KI-basierten sozusagen Unterstützung bis hin zur Strahlentherapie, Autokonturierungssysteme, wo ihnen sozusagen das Strahlenfeld vorher schon und dann ist der Arzt sozusagen das Bestrahlungsfeld noch ein bisschen anpassen kann, sozusagen wenn er glaubt, die KI hat nicht den richtigen Wurf rausgegeben. Also ich will nur sagen, da gibt es Themen, also auf der Radiologie, aber da gibt es auch in der Gastroenterologie mittlerweile bei Koloskopien oder Gastroskopien, wo sie sozusagen mit dem Endoskop beim Rausziehen sozusagen darauf hingewiesen werden, auf sozusagen Unregelmäßigkeiten, die böshaft sein könnten von der Struktur oder nicht, also wo gar nicht mehr der Untersucher selbst so lange schauen muss, die gut funktionieren. Und ich glaube, das wird nach und nach sozusagen mehr werden. Ich glaube dennoch, dass es lange dauern wird, weil es eben an vielen Stellen auch ein handwerklicher Beruf ist. Ja, spätestens dann, wenn es operiert wird oder wenn gepflegt wird an sehr vielen Stellen. Das heißt, wir können das Leben nur natürlich einfacher machen mit Abfragen und Co. Aber, und das müssen wir auch sehen, es ist eben auch es ist ja nicht sozusagen das Beheben eines, ich übertreibe jetzt mal sprachlich, eines Defektes an einem Körper, sondern die Heilung ist ja mehr als oftmals nur sozusagen die medizinische Intervention und es danach irgendwie die Wunde sozusagen sich drum zu kümmern in Sachen Verbandswechsel und Desinfektion oder Redonzin oder Co., sondern es ist ja immer ein Stück Seele auch dabei. Und ich glaube, deswegen tun wir auch gut daran, dass wir KI dort nutzen, wo es in der Diagnostik sozusagen besser macht und da auch vielleicht weniger. Aber und die Prozesse, die sozusagen nicht vertrauensbildend oder positive Ereignisse, wie das Thema, ich sag mal ganz offen, meiner administrativen Aufnahme zum stationären Aufenthalt. Aber umgekehrt würde ich mir eher wünschen, dass die Zeit, die damit dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle gewonnen ist, etwas mehr sozusagen für die Aufmerksamkeit zwischen den Menschen untereinander ist. Weil das ist ja das größte Thema, die meisten Leute, und das muss man sich, und deswegen finde ich auch, dass das in den meisten Krankenhäusern in Deutschland gut funktioniert, bei aller Diskussion komplexer Thema, die Patientenversorgung ist gut und die meisten Patienten, die meisten Mitarbeiter verstehen auch, dass der Patient, auch bei all ihrem Stress, den sie haben, dass der Patient Ängste hat. Und deswegen sozusagen das Thema Ängste nehmen und zutrauen und wichtige Elemente der Genesung sind. Und ich finde es ganz furchtbar und da wird auch jeder Klinikgeschäftsführer sagen, hat er schon erlebt, das war für mich immer das Furchtbarste, wenn am Ende die Mitarbeiter über all diese Reformdiskussionen und die zu wenigen Mittel, die wir ja haben, weil wir sehen so viele Insolvenzen wie noch nie, weil leider passiert ja im Moment reformistisch gar nichts, sondern es wird viel diskutiert, aber wenig so zumindest passiert im Moment, wenn anfangen die Mitarbeiter sich sozusagen ihr Ventil beim Patienten zu suchen. Weil das ist der schlechteste Ort, weil nochmal der Patient ist in der Ausnahmesituation und braucht Unterstützung. Und der, ich sag mal ganz offen, der hat am wenigsten Ohr und muss ein Ohr dafür haben, ob das System krankt oder ob die Schicht davor anstrengend war oder nicht. Auch wenn die super anstrengend war. Das heißt nicht, dass ich sage, interessiert keinen. Aber ich glaube, das muss immer das oberste Ziel sein, zu sagen, wir verstehen in all dem, was wir tun, dass am Ende dort es um den Patienten geht. Und für mich war immer die einfachste Maxime, auch ob ich gemessen habe, ob eine Fachabteilung bei uns, ob ich glaube, die war gut oder nicht, ist eigentlich relativ einfach. Wenn Sie sich die Frage stellen, würden Sie jemanden aus Ihrer Familie da behandeln lassen oder würden Sie ein anderes Krankenhaus aussuchen? Das ist eigentlich die Killerfrage. Brauchen Sie nicht lange über Strukturqualität oder Daten oder Co. Wenn Sie die nicht mit Ja beantworten, und das tut man nicht in allen, kann mir kein Krankenhausgeschäftsführer erzählen, das ist auch nicht schlimm, aber wenn man die Frage nicht mit Ja beantworten darf, dann hat man zumindest noch Verbesserungspotenzial in dieser Abteilung. Ob es personell ist, ob es Strukturen sind, ob es Prozesse sind. Und ich glaube, die Frage stellen sich aber viele und die darf man nicht aus dem Auge verlieren.
Mein großer Wunsch an die KI und die Zeit, die wir vielleicht dadurch einsparen, ist einfach, und das gilt, glaube ich, für viele meiner Kolleginnen und Kollegen, ist, dass wir einfach viel mehr Zeit haben werden, um wieder menschlichen Kontakt aufzubauen zu unseren Patientinnen und Patienten.
Ja.
Ich habe noch, wir sind in der Zeit ziemlich weit fortgeschritten und ich habe noch eine wichtige Frage für mich persönlich. Also ich habe häufig das Gefühl, dass so im Krankenhausmanagement, das habe ich am Anfang des Interviews vielleicht schon mal angedeutet, dass so Krankenhausmanagement und ärztlicher bzw. pflegerischer Dienst, dass das so in verschiedene Richtungen untereinander, jeder hat so seine Scheuklappen auf, funktioniert. Haben Sie vielleicht eine Idee, wie man das besser machen könnte, dass man mehr an einem Strang zieht?
Also tatsächlich, ich habe Ihnen ja am Anfang gesagt, als wir aufgebrochen sind, nach der Beratung die Klinikgruppe zu gründen, hatten wir eine Vision und das war auch eine meiner großen Visionen, dass ich das genau aufbrechen wollte. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut geglückt, weil so wie Sie sagen, die Kliniker reden über die Teppichabteilung oder so, damit ist für gewöhnlich die Geschäftsführung gemeint. Und Pflege kriegt in manchen Abteilungen noch Anweisungen, ist relativ wenig auf Augenhöhe sozusagen mit. Ich glaube tatsächlich, was hilft, ist sehr viel Kommunikation. Und zwar nicht nur Kommunikation, wenn man was voneinander will, sondern auch, wenn was gut läuft oder wenn man was besser machen kann. Also auch sozusagen positive Ereignisse in der gemeinsamen Diskussion und nicht nur, weil, wissen Sie, wenn der Papa oder die Mama immer schimpft, egal jetzt, ob Papa oder Mama Arzt oder Geschäftsführung oder Pflege ist sozusagen, dann ist man irgendwann konditioniert darauf, dass man irgendwie nur Gespräche führt, die unangenehm sind. Das heißt, wirklich viel kommunizieren und da sind eben Kliniken historisch sehr in ihren Berufszweigen aufgegliedert und das muss man einfach institutionell verändern sozusagen, wie man auch in welchen Gruppen und in welchen Routinen man kommuniziert. Das Zweite ist, was ich am Anfang gesagt habe, das kann ich vielleicht für die Geschäftsführung sagen, man muss ein echtes, im Gegensatz vielleicht noch zu früher ging das, man muss aus meiner Sicht, und es war für mich auch immer wichtig, man muss ein echtes Interesse an der Medizin haben. Wenn man glaubt, als Krankenhausgeschäftsführer, man kümmert sich um die Zahlen und dass der Bau schön wird und günstig, das funktioniert nicht. Wenn ich nicht mal, ich habe Haken gehalten bei uns in den Kliniken, also wenn man nicht sozusagen auch mal mit ganz einfachen Tätigkeiten unterstützt und eigentlich zumal Mediziner wie auch Pflegekräfte erklären eigentlich sehr gerne. Das heißt, wenn die merken, man hat ein Interesse und sagt, mich interessiert das mal, welche Versorgungsalternativen gibt es beim Blinddarm und was kann ich mit Netz oder erklär mir mal, was ist Vor- und Nachteil, wie kann ich meine Pulmonalvenenisolation, kann ich die, was ist denn so ein Kryoballon und was ist denn der Vorteil zu der herkömmlichen mit Hitze sozusagen an der Katheterspitze gestochen. Also das sind so Themen, wo ich immer gesagt habe, kannst kein Autoverkäufer sein, mal ein bisschen übertrieben plastisch, wenn du dich nicht mit dem Motor oder Co. beschäftigst, ein bisschen wie manchmal Immobilienmakler, die ihnen dann irgendwie zeigen das Haus und sagen, guck mal, wie schön der Garten und die Armaturen. Und dann fragen sie, von wann ist die Heizung und wie auch immer. Und dann wird es relativ schnell dünn, sage ich mal, in manchen Stellen. Ich glaube, man braucht, und dann kommt man da auch enger zusammen, man braucht sozusagen, und das gilt auch für die anderen Berufsgruppierungen, man braucht ein echtes Interesse an der Profession des anderen. Und das kriegt man hin, indem man sich Fragen stellt, viel kommuniziert und nicht hierarchisch kommuniziert. Ich habe immer gesagt, wir gewinnen, wir verlieren zusammen. Die Leute konnten mir, davon sind viele Ärzte abgenervt, bei mir konnten sie nicht, dass ich das nicht in eine ordentliche Struktur überführt habe, aber ich habe Investitionsverlangen habe ich per WhatsApp bekommen. Also WhatsApp war eines meiner größten Kommunikationsmittel. Ich meine, am Ende waren es 17 Kliniken, das war eine ganze Menge von Chefärzten, größer Chef- und Oberärzte, größer 200 sozusagen. Und da trotzdem persönlichen Draht. Und man muss sich eben aus meiner Sicht, so wie ich ihn eben, also weniger Formalien helfen auch im Austausch, weil es macht die Kommunikation schneller und es schafft Vertrauen. Weil wenn ich ohne Formalien was zusichere und ich halte es, Vertrauen ist ja immer auf Reziprozität beruhend, dann gewinnen sie auf einmal ein Vertrauen, was sie auch positiv jetzt mal ganz wirtschaftlich einfach schneller handeln lässt und schneller sein lässt als andere. Und ich glaube, dass das grundsätzlich alle Kliniken ein Stückchen besser über Corona gelernt haben, weil das hat gezwungen die Berufsgruppen sehr stark. Aber ich glaube immer noch, dass sozusagen das ein relevanter Faktor ist, ob eine Klinik erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, wie gut sie in der Lage sind, sich zwischen den Berufsgruppen zu koordinieren und zu kommunizieren. Und ich glaube, da ist ein der Zeitenwandel ist schon lange eingefügt. Manche haben den Knall noch nicht ganz gehört, eingeläutet. Aber sie wissen selbst auch auf Ärzteseite, dass sich heute Chefärzte auch mit Pflegekräften duzen oder so, ist durchaus sozusagen jetzt vielleicht nicht an Universitätskliniken unbedingt, aber ich sag's mal, normalen Krankengrund- und Regelversorgern, sondern durchaus üblich, was ja auch ein Zeichen dafür ist. Oder dass man sich einfach grüßt und Co. Und das ist wie alles, wenn man eine Kultur entwickeln will, dann kann man die nicht aufschreiben und irgendwo auf die Internetseite packen, sondern sie müssen die eben vorleben. Und nochmal, vorleben geht nur durch Interaktion. Das heißt, Beispiel auch nochmal, wenn Sie mich fragen, wie haben wir das gemacht oder ich das gemacht. Ich habe mir meistens weder Stationsleitungen noch Chef- oder Oberärzte seltenst zu mir einbestellt, um über Themen zu reden. Wenn ich einen Termin gemacht habe, habe ich gesagt, wann darf ich vorbeikommen? Das ist ein Riesenunterschied, ob ich vorbeikomme und sage im Chefarztbüro. Und es ändert am Inhalt überhaupt nichts. Sondern es hilft mir einfach nur, weil erstmal die Grundstimmung ist, psychologisch ist eine andere, als ich sag mal, wenn man da sitzt. Das nächste ist auch so ein Thema, aus meiner Sicht völlig outdated sind super hübsche Geschäftsführungsbereiche. Ich meine, wenn du einen Investitionsstau hast und Patientenzimmer hast, wo es durch den Fensterrahmen zieht, dann hilft der Glasbau sozusagen der Geschäftsführung im Dachgeschoss irgendwie nicht, um ich sag mal, um Hürden abzubauen und um eine Gleichwertigkeit sozusagen irgendwie herzustellen. Das heißt, es sind wie immer bei Kultur, es sind viele Symbole, viele Riten und viel Haltung und Verhalten. Und das ist etwas, was man nur hinkriegt, wenn man wie immer beim Kulturwandel das selbst lebt, dann eine kritische Gruppe findet, die das imitiert oder mitmacht, also Chefärzte, Stationsleitung und Co. Und irgendwann haben sie dann einen Kulturwandel in dem Unternehmen. Und wenn sie das hinkriegen, haben sie einen Riesenvorteil. Und zwar medizinisch und auch wirtschaftlich. Weil sie haben andere Patienten, sie haben eine andere Mitarbeiterbindung, eine andere Zufriedenheit. Und ich glaube fest daran, dass die Extrameile geht nur derjenige, der seine Kollegen mag und der seinen Arbeitsplatz mag. Und nicht, der geht nicht die Extrameile und operiert den Patienten, obwohl eigentlich 15:30 sozusagen Tagesschicht im OP vorbei ist. Die legen den Patienten nur auf, weil sie sagen, ich habe Bock, mit den anderen zu arbeiten und ich verstehe, habe die Empathie, dass ein Patient, der angemeldet war für den Tag, wenn man zu dem ins Zimmer zurückgeht, der Arzt, und sagt heute oder die Pflege, heute wirst du nicht operiert, dass das eben richtig schlecht ist, weil der Patient hat eine Nacht dann mindestens zu viel schlecht geschlafen, weil keiner schläft vor einer OP gut. Und das sind so Themen, deswegen glaube ich, das ist viel auch modernes Management, was ich glaube, wir exzellent hinbekommen haben. Das kann ich jetzt so sagen, ohne mich selbst zu beweihräuchern, weil ich ja jetzt schon einen anderen Job habe sozusagen. Aber ich glaube, wir haben es nicht ganz schlecht gemacht, auch wenn man mit den Ärzten und Pflegekräften redet, und machen es nicht schlecht. Und das ist etwas, was einen Riesenwert hat. Aber was natürlich nicht so einfach ist, wie zu sagen, ich spare mal hier dran oder da mit dem Rotstift. Nicht, dass das nicht auch sein muss, aber das ist natürlich ein Wert, der ein bisschen mehr Zeit braucht, um ihn in der Organisation zu generieren.
Dr. Beha, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Ich glaube, insbesondere am Ende haben Sie mein Herz gewonnen, als Sie das mit den flachen Hierarchien gesagt haben. Ich denke, das ist extrem wichtig. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, es wäre, glaube ich, auch gut, wenn wir Medizinerinnen und Mediziner uns in ihre Richtung ein bisschen bewegen würden und auch versuchen würden, die Welt durch ihre Brille zu sehen.
Ich lehre ja auch immer wieder sozusagen für Ärzte und Co. auch sozusagen zu Krankenhausfinanzierung und zu alles, was Krankenhausmanagement angeht. Und tatsächlich, glaube ich, hilft es fürs Verständnis, wobei ich oftmals sage, wenn du sozusagen als Arzt am Patienten arbeiten möchtest, dann sollte das auch dein Fokus sein. Dann solltest du bis zum gewissen Grad verstehen, dich in die andere Lage, und dazu gehören ein paar Grundbasics. Aber ich bin immer kein Freund dazu zu sagen, ja, ich möchte sozusagen selbst errechnen können, was meine Abteilung kann oder nicht. Ich glaube, Grundsachen, manche sind auch am schwierigen Personalschlüssel auszurechnen oder so, manche Ärzte, weil sie es auch nie gelernt haben, wie man Personalschlüssel rechnet oder Co. Also ein paar Basics und Verständnis, ja. Aber ich bin großer Freund, so wie Sie sagen, für gegenseitiges Verständnis, aber dann doch für klare Profession. Und ich glaube, es sind ja Ärzte auch im Management, aber das sind dann Ärzte, die sollten sich voll dafür entschieden haben und zu sagen, ja, ich möchte Management sein. Aber diese Zwitter, glaube ich, manchmal sind ein bisschen nicht Fisch und nicht Fleisch, sondern Verständnis, ja. Und das sollten wir alle füreinander haben, ja. Bisschen mehr verstehen.
Ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich sage lieben Dank. Ja?
Und vielen, vielen Dank.
Hat Spaß Ihnen gemacht.
Tschüss. Gut. Bis dann.
Mach ich. Tschüss. Ciao,
ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.